Okay, dann guten Morgen, herzlich willkommen zu Teil 2 von unserer kleinen Serie Kennzeichen gesunder Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass der Herr aus lauter Güte und Freundlichkeit uns das richtige Seminarwetter geschenkt hat. Ja. Stell dir vor, da wäre jetzt blauer Himmel, Sonne, 17 Grad. Da würden manche in Versuchung kommen. Oh Mensch, das ist vielleicht der letzte schöne Tag in diesem Jahr. Und ich wollte doch noch den Ausflug machen und muss den Garten winterfest machen. Keiner hat solche Versuchungen heute. Es ist trist, grau und regnet. Und das ist Gottes Güte. Das ist das Seminarwetter. Besser geht's nicht. Gott ist gut. Halleluja. So, heute kommt Teil 2, aber ich will doch etwas davor sagen, eine praktische Bemerkung. Und zwar biete ich an, nach der zweiten Session, heute Nachmittag, dass wir eine Zeit haben für Fragen. Da könnt ihr alles fragen, was Leben im Reich Gottes, Gemeinde oder keine Ahnung. Wie gehe ich damit um? Wie sieht man das? Und was sagt die Bibel? Und so weiter. Ihr könnt alles fragen. Vielleicht gibt es sogar auf alles eine Antwort. Und wenn nicht, dann haben wir ein Gebetsprojekt und können beten. Da brauchen wir noch Antwort. Es wäre mir lieb, wenn ihr eure Fragen auf einen Zettel schreibt. Das gibt mir Gelegenheit, vorher noch mal kurz das anzuschauen und dann eben auch ein bisschen nachzudenken und eine bessere Antwort zu geben. Wenn wir mit Zetteln durch sind und es sind noch mündliche Fragen, können wir auch das noch irgendwie einbauen. Aber lass uns mal mit schriftlichen Fragen beginnen. Und natürlich ist die Frage, gibt es überhaupt Fragen? Wir bieten ja eine Fragestunde an. Wenn ihr sagt, es gibt keine Fragen, dann werden wir keine machen. Dann sind wir am Nachmittag um 4:30 oder so fertig. Also überlegt euch das. Und dann frage ich vielleicht heute Mittag nochmal, ob es überhaupt irgendwie Fragen gibt. Wie gesagt, Gemeinde, Leben als Christ in dieser Zeit, Endzeit, was auch immer, querbeet.
Vielleicht könnt ihr die Fragen, wenn ihr welche habt, aufschreiben und in so ein kleines Körbchen vorne an der Technik legen. Dann sind die da und dann kannst du die nehmen.
Da liegen auch jede Menge weiße Zettel, habe ich gesehen.
Da haben wir da so ein Kästchen, so ein Körbchen,
Ja. Gut, das war noch ein praktischer Hinweis. Und noch ein praktischer Hinweis, es gibt ein schriftliches Konzept zu diesen Vorträgen, wo sicherlich mehr drin ist, wenn ich jetzt gerade schon wieder an gestern denke, als man dann hier live gehört hat. Das könnt ihr ordern, kostenlos, und dann kann man das nochmal nacharbeiten. Ja? Lehre ist so kompakt, da ist so viel drin. Wenn du anhand des Skriptes dann die Audiobotschaft, die in einer Woche schon erhältlich sein wird, nochmal nachhörst und im Skript dann die Bibelstellen nachschlägst und so weiter, du wirst so viel mehr Gewinn davon. Lehre funktioniert anders als Predigt. Lehre muss durchdacht werden, muss verstanden werden, muss gesehen werden in deiner eigenen Bibel und überhaupt. Sei absolut skeptisch und kritisch mit allem, was ich hier sage. Glaub mir nicht nur, weil ich das irgendwie überzeugend vortragen kann. Wenn du das in deiner Bibel nicht findest, dann darfst du mir das nicht abnehmen.
Amen.
Aber wenn du es findest in deiner Bibel, dann bist du verpflichtet. Dann bist du verpflichtet. Dann kannst du nicht mehr sagen, der Henkel sagt, sondern die Bibel sagt. Und du bist verantwortlich. Das ist so wichtig. So wichtig. Okay, also jetzt Teil 2, wie angekündigt, gesunde Leiterschaft. Und da höre ich schon den ersten Einwand, ich bin ja kein Leiter, dann kann ich ja diese Einheit jetzt irgendwie überspringen, komme heute damit dann nochmal wieder. Nein. Jeder muss wissen, wie versteht Gott gesunde Leiterschaft. Und jeder muss wissen, was erwartet Leiterschaft von mir, was darf ich erwarten von Leiterschaft, wo sind die Grenzen ihrer Autorität und wie soll ich umgehen mit Leiterschaft. Das ist ein Thema für alle. Deswegen ist das in der Bibel und es gibt nicht Teil 2 Handbuch für Leiter, sondern alles ist hier drin in der Bibel und wir müssen das wissen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da verstehen, weil wir sind ja, das sagte ich ja gestern schon, in einem Prozess. Die Reformation ist noch lange nicht fertig und wir brauchen ein biblisches, ein neutestamentliches Verständnis von Leiterschaft. Und viele Gemeinden gehen schief, weil Leiterschaft nicht so ist, wie es im Wort beschrieben ist. Viele Gemeinden kommen in Krisen, kommen in Probleme, weil einfach grundlegende Dinge von Leiterschaft nicht beachtet werden. Ja? Jede Autorität, die Gott gibt, ist begrenzt, hat Grenzen. Ob das der Staat ist oder ob das geistige Leiterschaft ist, die einzig absolute Autorität ist Gott selber. Jede andere Autorität, die er verleiht, ist begrenzt. Und wir kommen in Riesenprobleme, wenn ein Leiter denkt, er darf jetzt über unser Leben bestimmen. Ja, da gibt es viele schreckliche Beispiele, wo dann Leiter irgendwie denken, sie müssen beten, du hast da deine Liebste gefunden, willst sie heiraten, und der Pastor sagt dann, ja, da muss ich erstmal drüber beten, ich glaube, ich habe keinen Frieden darüber. Der braucht nicht darüber beten, das ist nicht sein Business, das geht ihn überhaupt nichts an. Ja, und es gibt Leiter, die manipulieren prophetisch und sagen, ich habe mir die Elisa für dich im Sinn gehabt und so weiter. Das ist alles total verkehrt, total verkehrt. Und da versteht ein Leiter nicht die Grenzen seiner Autorität. Natürlich in einem anderen Fall, ja, da ist die begeisterte Elsa und hat sich in einen jungen Mann verliebt und oh, ist hin und weg und er ist schon auf dem Weg zur Bekehrung und wir werden jetzt erstmal verloben und der Herr macht das schon, meine Liebe wird ihn bekehren. Wenn dann die Leiterschaft sagt, du pass auf, langsam, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist eine andere Sache. Dann gibt es geistliche Gründe, warum sie dem Mädel abraten, hier jetzt sich tiefer zu engagieren. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er vom Herrn weiß, dieser Mann ist gar nicht für sie bestimmt. Das braucht ein Leiter nicht zu wissen. Das müssen die beiden wissen, die heiraten wollen. Fertig, aus, weiter nichts. Okay? So gibt es viele, viele Beispiele. Aber wir haben nicht nur Missbrauch von Leiterschaft im Sinne von, wo Leiterschaft hineinregieren in Bereiche, wo sie nichts zu suchen haben. Wir haben auch vielleicht zahlenmäßig noch ein viel größeres Problem, wo Leiterschaft kein Hintern in der Hose haben, zu leiten und zu sagen, da geht's lang und das geht hier in unserer Gemeinde und das geht nicht. Sondern die nett sind, die Moderatoren sind, die vermitteln, die irgendwie lieb sein wollen und nicht anecken wollen und keinen verlieren wollen und von allen geliebt werden wollen und deswegen alles Mögliche durchgehen lassen und keine Grenzen setzen. Das gibt's auch. Es gibt beide Extreme. Und wir müssen es nicht zwischen einem von beiden entscheiden, sondern es gibt eine biblische Mitte. Und die finden wir in diesem Buch. Und darum schauen wir uns das an. Wir gehen zu der klassischen Schriftstelle, eine der klassischen Schriftstellen über Leiterschaft, über Ältestenschaft, Apostelgeschichte, Kapitel 20. Das ist eine ganz grundlegende, wichtige Schriftstelle. Und der Kontext ist, Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er weiß, dort erwartet ihn Schlimmes. Aber der Herr führt ihn so und er muss gehen, ob ihm das gefällt oder nicht. Er ist, wie er sagt, gebunden im Geist. Das heißt, der Wille Gottes, ob der mir Angst macht, ob der unangenehm ist, das spielt keine Rolle. Der Wille Gottes muss erfüllt werden und ich gehe jetzt. Und ich weiß, da wird mir Schlimmes passieren. So, auf dem Rückweg will er noch einmal die Leiterschaft treffen von seiner geliebten Gemeinde von Ephesus, wo er über 3 Jahre gewesen ist. Das war eine ganz wichtige Gemeinde für ihn, eine vorbildliche Gemeinde. Und er möchte noch mal dort sein Vermächtnis hinterlegen und noch einmal ein Treffen haben mit den Schlüsselpersonen der Gemeinde. Was macht er dort? In Vers 17, 20, 17. Er sandte nach, von Milet, er sandte nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Mit denen wollte er sich treffen, nicht vor der Versammlung, sondern nur noch mit der Leiterschaft, und das sind die Ältesten. So, da erhebt sich schon mal die erste Frage, der ruft die Ältesten, weil er was ganz Wichtiges zu sagen hat, wieso lädt er den Pastor nicht ein? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Die Gemeinde von Ephesus hatte keinen Pastor. Schock. Für manche in einem Leitertreffen so eine Bemerkung zu machen. Brüder, ist euch schon mal aufgefallen, es gibt keine einzige Gemeinde im Neuen Testament, die von einem Pastor geleitet wird. Da kommt richtig Stimmung auf. Das ist ganz interessant, sowas. Und wem diese eine Schriftstelle nicht genügt, dem können wir noch ein paar andere hinterher schieben. Philipper Kapitel 1. Paulus grüßt. Er schreibt einen Brief an die Gemeinden. Und es heißt dort, er grüßt die Heiligen samt den Aufsehern und Dienern. Ja, und den Pastor begrüßt er nicht. Wieder dasselbe, weil die keinen Pastor hatten. Und zwar Pastor in dem Sinne, wie wir heute verstehen, das ist der Mann an der Spitze der Pyramide, der sagt, wo es lang geht, das ist der Mann, der den Hut auf hat. Das gibt es im ganzen Neuen Testament nicht. Und überlegt mal, seit der Reformation, seit 500 Jahren, fast alle Gemeinden werden geleitet von einem Pastor. Denkt an, was ich gestern gesagt habe. Wir müssen bauen nach Gottes Muster, nach Gottes Vorbild und nicht, wie wir das so denken und wie das schon seit Jahrhunderten gemacht wird. Wir müssen alles hinterfragen, alles. Und müssen schauen, ja, wo ist das in der Bibel? Was sagt die Bibel? Ja. Und übrigens sehen wir auch hier, auch noch wenn wir gleich weitergehen in Apostelgeschichte 20, Aufseher, griechische Wort Episkopos, davon kommt das deutsche Wort Bischof, ja, ist dasselbe wie Älteste. Es gibt keine Kirchenhierarchie. Pastor, Bischof, Erzbischof und dann vielleicht noch irgendwie ein Papst oder so. Das gibt es in der Bibel nicht. Das sind alles menschliche Erfindungen, ja. Und ein Bischof ist ein Ältester. Und ein Ältester ist ein Aufseher. Ein Aufseher der Herde. Wenn wir das Wort Aufseher benutzen, dann haben wir meistens eine negative Assoziation. Wir denken dann an KZ-Aufseher oder irgendwie sowas. Oder, ja. Aber es ist total positiv gemeint und das sehen wir gleich auch, wenn wir hier in den Text gehen. Ich nehme noch zwei weitere Schriften dazu, um das endgültig wasserdicht zu machen. Gemeinde wird von Ältesten geleitet, von einem Team von Ältesten. Das heißt also plural mindestens zwei, wenn es eine kleine Gemeinde ist. Und je nachdem, dann nach Bedarf, kann das dann erweitert werden. Apostelgeschichte 14, 23. Paulus sagt dort, also erst haben sie Leute zum Herrn geführt und dann zu Jüngern gemacht. Und dann haben sie in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt. In jeder. Da war nicht eine Gemeinde, wo sie gesagt haben, ach, hier setzen wir mal einen Pastor ein. In jeder Gemeinde Älteste. Titus, Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück. Hier ist ein Mitarbeiter von Paulus, der jetzt im apostolischen Dienst anstelle von Paulus gesandt wird. Ich ließ dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen. Da war ein Mangel. Und er sollte jetzt diesen Mangel in Ordnung bringen. Was war der Mangel? Die hatten noch keine eingesetzte Ältestenschaft. Das war der Mangel. Und was sollte er tun? In jeder Stadt Älteste einsetzen. In jeder. Also Titus zieht jetzt los nach Kreta und er weiß ganz genau, was er zu tun hat. Er muss nicht vor Ort beten, Herr, was willst du hier tun? Vielleicht eine Pastorin, vielleicht eine basisdemokratische Gemeinde. Führe du mich, gib mir Weisheit, leite mich, was ich tun soll. Er musste das nicht beten, er musste einfach nur tun, was der Apostel Paulus ihm gesagt hat. Älteste einsetzen, Punkt. So einfach war das. In jeder Stadt Älteste. Und dann geht es übrigens weiter, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau. Und dieses eine ist ein Zahlwort. Eine einzige Frau. Das war eine wichtige Qualifikation, weil es von der Kultur eben da noch möglich war, mehrere Frauen zu haben, wie das heute noch manchmal in Afrika ist. Ja? Und wenn dann da Christen sich bekehren und haben vier Frauen, dann haben sie ein Problem. Ja, und was machen die dann? Ganz einfach. Nicht die drei eine behalten und die drei Frauen in die Wüste schicken, sondern für die drei, die er nicht erwählt, sorgen. Finanziell für die sorgen. Aber er wählt eine aus und das ist jetzt seine Frau als Christ. Gibt keine andere Lösung. Das andere wäre ungerecht. Ja? Und die stehen dann da in Schande, sind entlassen worden. Er hat sie weggeschickt. Also Mann einer Frau. Wenn wir die anderen Kriterien noch sehen, dann sehen wir immer wieder an den anderen Stellen, ein Ältester ist ein Mann. In Klammern nebenbei gemerkt, Gott kennt zwei Geschlechter. Vor 20 Jahren hätte er dann gesagt, Was erzählst du uns denn so? Das wissen wir doch alles. Heute wissen das viele nicht mehr. Wir müssen ganz unten anfangen. Gott schuf sie als Mann und Frau. Nicht mit 94 verschiedenen Geschlechtern. Und wir gehen nach Gott. Da ist der Punkt wieder, Erneuerung des Denkens. Wir übernehmen Gottes Sicht, auch wenn uns das in Konflikt bringt mit der Gesellschaft. Das wird ganz praktisch, Erneuerung des Denkens. Wir stimmen mit Gott überein. Und wenn die Welt Kopf steht und uns diffamiert und ausgrenzt, wir müssen zur Wahrheit stehen. Das ist Ausdruck unseres Glaubens, Treue zu seinem Wort. Okay, aber lass uns jetzt mal ein bisschen hineingehen hier in eine Passage in Apostelgeschichte 20. Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Hier siehst du übrigens, dass Älteste und Aufseher identisches austauschbar ist. Zwei verschiedene Worte für dieselbe Sache. Denn er rief die Ältesten und dann sagt er, ihr Älteste seid als Aufseher gesetzt. Also Älteste sind Aufseher. Und interessant ist hier die Reihenfolge. Was war die erste Aufgabe der Leiterschaft? Auf sich selber aufzupassen. Dasselbe, was Paulus zu Timotheus sagt. Hab Acht auf dich selbst und die Lehre. Erst kommt das eigene Herz. Erst kommt mein Leben vor dem Herrn, was die Gemeinde gar nicht sehen kann, weil es ja weitestgehend privat alles ist. Das ist das Erste. Und nur wenn wir das übernehmen, wenn wir Verantwortung übernehmen für unser eigenes Herz und lernen dort einfach im Verborgenen Gott treu zu dienen, gehorsam zu sein, dann bekommen wir Autorität, auf die Herde aufzupassen und die Herde zu leiten und zu schützen und zu segnen und Gutes zu tun. Das ist das allererste. Hab Acht auf euch selbst. Und das ist kein Job, der irgendwie gemacht wird, sondern es ist das Leben. Und der Heilige Geist hat euch zu Aufsehern gesetzt, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Und da haben wir den pastoralen Dienst. Hüten heißt Hirtendienst tun. Das Verb kommt, das Wort hüten oder Hirtendienst, das finden wir viel öfter als das Wort Pastor. Wir finden Pastor in den fünf Dienstgaben, ja, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Da haben wir den Hirten, ja. Aber wenn du den Zusammenhang siehst, das sind Gaben Jesu für den Leib, nicht für die örtliche Gemeinde. Ja, da haben wir diesen Hirten, aber wenn es um die Basis geht, um die Gemeinde, dann sind es die Älteste, die Hirtendienst tun. Oder du, meinetwegen, wenn du bei Pastor bleiben willst, die Ältesten tun Pastorendienst. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Ja, und nicht, wie das heute auch noch üblich ist in vielen pfingstlich-charismatischen Gemeinden, da ist der Pastor und dann kommen die Ältesten, dann kommen die Diakone und dann kommt die Herde. Nein, so ist es nicht. Ja, wir haben Älteste, wir haben die im Team und es gibt mehrere vernünftige Gründe, warum wir Plural brauchen. Weil jeder von uns, auch der beste Leiter, hat nur einen Teil. Ja, Jesus hat alles. Er ist der große Hirte, er ist der Apostel, er ist der Prophet, er ist der Lehrer, er ist der Hirte. Jesus hat alles in sich. Aber wir sind begrenzt und wir haben nur ein, vielleicht anderthalb Schwerpunkte. Ja, du bist vielleicht hirtisch und noch ein bisschen Lehrer oder du bist Lehrer und ein bisschen hirtisch oder du bist prophetisch oder apostolisch oder evangelistisch. Ja, wir haben nur einen großen Schwerpunkt. Das ist unsere Persönlichkeit. So sind wir gemacht. Ja? Aber Jesus soll ja in der ganzen Gemeinde heranwachsen. Die ganze Gemeinde soll Christus repräsentieren. Und deswegen sehen wir, wenn der Pastor evangelistisch ist, die ganze Gemeinde wird evangelistisch. Wenn der Pastor ein Lehrer ist, dann wird es eine sehr stark lehrmäßige Gemeinde. Ich war in einer solchen Gemeinde und bin dort aufgewachsen. Lehre, Lehre, Lehre. Und Lehre ist absolut wichtig, das habe ich schon erklärt. Aber es ist nicht das Einzige. Ja, es braucht auch den Hirtendienst. Was tun die Hirten? Die heilen, die verbinden, die versorgen, die stellen wieder her, die kümmern sich um kränkelnde Ehen oder Erziehungsprobleme oder solche Geschichten, klären Fäden in der Gemeinde zwischen Gemeindemitgliedern. Sie kümmern sich um die Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen Gemeinden, die sind sehr stark lehrmäßig, aber kalt, weil das Hirtenmäßige fehlt. Ja? Und wir sehen Gemeinden, das ist Liebe, Liebe, Liebe und alles ist total schwammig. Und es gibt keine klaren Konturen und keiner hat Definitionen, was ist was. Und alles geht durcheinander und jeder glaubt irgendwas und sie haben ein Riesenchaos. Aber die sind alle ganz lieb und effektivlos, wirkungslos, kraftlos. Weil wenn wir auf einen Schwerpunkt bauen, das reicht nicht. Und das ist ein wichtiger Grund, warum wir Älteste in der Mehrzahl brauchen, damit mehr von Jesus herankommt. Weil es ist so, ich als Lehrer, ich kann Lehrer identifizieren und Lehrer ermutigen und Lehrer freisetzen in ihre Berufung. Ich kann aber nicht Menschen hirtisch fördern und begleiten und ihre Berufung hineinbringen, weil das nicht meine Aufgabe ist, das ist nicht meine Salbung. Verstehst du? Und evangelistisch schon gar nicht. Ja? Aber der Evangelist bringt Evangelisten hervor. Der Prophet bringt prophetische Leute hervor. Der Lehrer bringt lehrmäßige Leute hervor. Ja? Deswegen muss der ganze Christus in die Gemeinde kommen. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir gesunde Gemeinde bauen wollen, nach meiner Erfahrung, ich kann dafür keinen Bibelvers geben, aber nach meiner Erfahrung, wir brauchen mindestens 3 Dienstgaben. Wir brauchen den Lehrer, wir brauchen den Hirten und wir brauchen eine prophetische Stimme, der sehen kann, was die anderen nicht sehen. Das brauchen wir. Das Apostolische kommt von draußen, das Evangelistische kommt auch von draußen. Ein Evangelist, dank sei Gott für die Veränderung in den letzten Jahrzehnten, ein Evangelist ist nicht der, den wir einladen und der einmal im Jahr für uns eine Evangelisation macht. Ein Evangelist ist jemand, der die Last Jesu für Verlorene mitteilt in der Gemeinde und Menschen inspiriert, ihren Dienst als Evangelisten zu tun. Der Evangelist bringt Evangelisten hervor. Alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Das ist ein Hauptgrund, warum wir verschiedene Gaben brauchen. Und nicht jeder hat alles. Das ist nicht so. Sondern wir sind begrenzt. Und wir brauchen Ergänzung. Und der ganze Christus soll hervorkommen. Die Gemeinde hat die Berufung, als Gesamtheit Christus der Stadt zu präsentieren. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ja? Und das ist eben der fünffältige Dienst, das ist das Wesen Jesu, das ist sein Dienst. Und das soll hervorkommen. Und ein zweiter wichtiger Grund, warum wir Ältesten-Team brauchen. Jede Macht ist gefährdet. Und man kann mit den besten Motiven anfangen. Aber wenn man über Jahre und Jahrzehnte in dieser Denkweise lebt, ich bin hier der, der den Hut auf hat, ich sage, was geht und was nicht geht. Irgendwann fängt der Missbrauch an, irgendwann fängt die Kontrolle an, irgendwann kommt die Manipulation, weil er ist an der Spitze und er sagt, wo es lang geht und keiner spricht in sein Leben, keiner konfrontiert ihn, keiner korrigiert ihn. So, gut anfangen ist einfach, aber es geht darum, dass wir gut enden. Und da haben wir ein Ältesten-Team und wenn die nach der Ordnung Gottes leben, dann haben die nicht seelische Beziehungen, so nach der Mafia-Art, ich spreche nicht in dein Leben, ich sag nichts über deine krummen Dinge und du sagst bitte nichts über meine krummen Dinge und so sind wir in Frieden und in Freude und in Einheit. Das ist, wie die Welt das macht. Ja? Aber Liebe heißt, ich liebe dich so sehr als dein Bruder, dass ich nicht zulassen werde, dass du auf krumme Wege gehst. Und ich werde meinen Mund auftun und du wirst mich hören. Und ich werde dich packen und schütteln und sagen, komm zur Vernunft, kehr um. Das ist Liebe. Danke, 1, 2 Amen brechen sich schon durch. Noch ein Amen, wunderbar, sehr gut. Ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr. So, das ist so wichtig, dass Macht in Kontrolle ist. Das sehen wir schon im Alten Testament. Ja? Die Könige regieren. Und wenn die Blödsinn machen, dann was? Das ganze Volk leidet und Gott hat Propheten. Und die sind ihm unterstellt und die Propheten gehen zu dem König und sagen, so spricht der Herr. Lass das sein, sonst wird das und das passieren. So, da war ein Check, da war eine Aufsicht und die Könige konnten nicht machen, was sie wollten. Die waren Könige, aber sie haben Begrenzungen gehabt und sie mussten in den Wegen des Herrn laufen. Und deswegen gab es dann diese Gewaltenteilung. Und das ist heute genauso. Und wo immer das fehlt, haben wir Probleme. Und bis zum heutigen Tage in der pfingstlich-charismatischen Welt, die Evangelikalen haben an der Stelle nicht so ein Problem. Aber bei uns ein Riesenproblem. Hat schon jemand mal den Spruch gehört, taste den Gesalbten des Herrn nicht an? Hat das schon mal jemand gehört? Das ist die Keule, uns zum Schweigen zu bringen. Das ist die Keule, die uns still macht. Wer sind wir? Und wenn wir jetzt unsere Stimme erheben und kritisieren, dann sind wir in Rebellion gegen Gott. Und dann kommt dann die Rotte Kora als Beispiel aus dem Alten Testament und Miriam. Und all diese schrecklichen Dinge. Und wer möchte schon unter dem Fluch Gottes sein? Also, ich denke meinen Teil, aber reden werde ich nicht. Einschüchterung. Machtmissbrauch durch Einschüchterung. Ja? Das ist ein Thema an vielen, vielen Stellen. Aber wie gesagt, das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist zu schwache Leiterschaft, die da, wo sie stark sein sollte und Linien und Grenzen ziehen, sich nicht äußert. Und irgendwie nur so eine moderierende Leiterschaft irgendwie versteht. Und das ist, beides ist schlecht und beides ist schlimm. Ich war in einer Gemeinde, bevor der Dienst im öffentlichen Raum anfing. Wir haben uns unterhalten und irgendwie, das war damals die Zeit, kamen wir auf das Thema, dieser schreckliche Roman, die Hütte. Schon mal gehört, die Welle ist lange vorbei, aber sie wirkt immer noch nach in den Köpfen von vielen Leuten, die sich nicht die Mühe machen, ihre Bibel zu studieren. So, und wir unterhalten uns und die Ältesten sagen, ja, sehen wir genauso. Es ist ein schrecklicher Roman, der ein falsches Gottesbild vermittelt und das verdreht die Leute und wir sind total dagegen. Ich sagte, prima, hier bin ich richtig. Schön. Nach der ersten Versammlung gehen wir raus, im Foyer ist ein Büchertisch. Und ich habe nicht geguckt, aber ich ging da lang und mein Auge, da liegt die Hütte auf dem Büchertisch. Ich sage, Brüder, wir haben doch vorhin drüber gesprochen, ihr seid doch total gegen dieses Buch. Was macht das auf eurem Büchertisch? Ja, weißt du, das ist die Schwester Bertha und das ist ihr Dienst und sie hat uns klar gemacht, sie wird es nicht erlauben, dass wir als Älteste in ihren Dienst hineinreden und sie findet Hütte toll und deswegen legt sie Hütte auf den Büchertisch. Ich sage, Brüder, wer leitet hier eigentlich? Die trauen sich nicht mal, dieser Bertha zu sagen, pass mal auf, wir haben dir Autorität gegeben, ein Stück von unserer Autorität und du tust deine Arbeit, so wie wir sie getan haben wollen. Und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du abtreten und wir werden jemanden finden, der in unserem Sinne geht. Das kann doch nicht sein, dass eine Leiterschaft die Gegenhütte ist, auf dem Büchertisch das hat, was werden die Leute denken? Ah, es ist doch nicht so schlimm, es ist akzeptabel und das Buch wird empfohlen, es ist ja hier ausgelegt. So, das ist ein Beispiel von einer schwachen Leiterschaft, die sich nicht traut, gegen eine dominante Frau sich durchzusetzen. Was ist das für eine Haltung? Das ist mein Bereich. Kein Lobpreisleiter, kein Jugendleiter, kein Hauskreisleiter, kein Büchertischmensch. Niemand hat einen Bereich, wo die Ältesten nicht hineinsprechen dürfen. Sondern die Ältesten geben delegierte Autorität. Und das heißt, du darfst so lange diese Autorität ausüben, wie du sie im Sinne der Ältesten ausführst. Und wenn du das nicht mehr tust, wirst du konfrontiert und zur Ordnung gerufen. Und wenn du diese Ordnung nicht akzeptierst, wirst du abgesetzt. Ganz klar. Es hört sich so einfach an. Aber dazu musst du frei sein von Menschenfurcht und musst voller Gottesfurcht sein und musst verstehen, wir sind verantwortlich vor Gott für das, was hier läuft. Die Ältesten regieren in der Gemeinde. Im guten Sinne. Sie kennen die Gefahren, sie schützen die Herde von Gefahren von innen und von außen. Sie übernehmen Verantwortung und sie geben Rechenschaft vor Gott für das, was sie tun. Und natürlich darf jeder aus der Gemeinde fragen, du, warum habt ihr das entschieden? Wie seht ihr das? Oder ich würde gerne mal wissen, wo die Finanzen bleiben. Das sind alles legitime Fragen. Ich kenne jemanden, der hat gefragt, ich möchte mal wissen, wo die Gelder bleiben. Der wurde rausgeschmissen. Nur wegen dieser Frage. Weil das geht dich gar nichts an. Das machen wir vor Gott. Nein, 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 nein. Es sind die Spendengelder der Gemeinde und sie sind rechenschaftspflichtig gegenüber der Gemeinde und legen offen, für was sie die Gelder verwandt haben. Und nicht, das geht euch gar nichts an. Das ist eine falsche Haltung. Ja? So, das ist ein großes Problem. Zu nette, zu sanfte, zu zurückhaltende Leiterschaft aus falsch verstandener Liebe, aus einer falschen Freundlichkeit oder Nettigkeit. Nirgends steht in der Bibel, wir sollen nett sein. Wir sollen Christusgemäß werden. Und er ist alles andere als nett. Alles andere als nett. Er ist die Liebe, aber er ist nicht nett. Und viele verwechseln Knigge mit Neues Testament und sind verwirrt. Und haben ihre Ideen von, was Liebe ist und wie Liebe sich ausdrückt. Ich war eingeladen in eine Gemeinde zum Dienen. Und ohne, dass ich recherchiert habe oder so, kam auf einmal die Nachricht zu mir, dass im Lobpreisteam zwei Menschen zusammenleben wie Mann und Frau, ohne verheiratet zu sein. Was machst du jetzt als Gastsprecher? Sag mir, was ich gemacht habe. Ich habe den Pastor angerufen, ich habe dieses und jenes gehört. Ist das so? Man sagt ja. Ich sage, pass auf, ich komme nicht. Ich komme nicht zum Dienst. Ich sage meinen Dienst ab. Wenn du Sünde tolerierst, kann ich mir die Fransen an den Mund predigen. Du blockierst den Fluss von Wahrheit hinein in die Gemeinde. Du bist verantwortlich, nicht diese Leute, weil du etwas tolerierst, was Jesus nicht toleriert. Das ist dein Problem. Dann hat er sich besonnen, hat sich das Pärchen vorgeknöpft und hat gesagt, pass auf, so geht das nicht, das muss jetzt aufhören, das muss in geordnete Bahnen kommen. Dann stellt sich der Lobpreisleiter, also die beiden waren im Team, aber nicht Lobpreisleiter. Dann stellt sich der Lobpreisleiter vor diese beiden, die diszipliniert werden sollen, und sagt, Pastor, wenn du die antastest, tritt das ganze Team zurück. Und du bist ohne Anbetungsteam. Und das hat ihn so schockiert und solche Angst gemacht, was mache ich am nächsten Sonntag? Das Lobpreisteam ist weg. Dann ist er eingeknickt und hat gesagt, okay. Ist das nicht schrecklich? Also wenn ein Lobpreisleiter sich so aufführt gegenüber einem Pastor, also juristisch würde man das Erpressung nennen, oder? Gibt es ein besseres Wort? Erpressung. Das ist Erpressung. Er müsste sofort sagen, okay, ihr seid alle abgesetzt. Ich kann nicht mit Leuten arbeiten, die in dieser Weise gegen mich aufstehen und meine Autorität in Frage stellen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auf keinem Schiff, in keiner Firma funktioniert das. Versuch mal, den Chef unter Druck zu setzen mit irgendwelchen krummen Geschichten. Der sagt, Freundchen, da ist die Tür. So geht's nicht. Ich bin hier Chef und ich sage, wo es lang geht. Und komischerweise, jeder Arbeitnehmer versteht das und akzeptiert das. Und dann kommen wir in die Gemeinde und wer bist du, dass du mir was sagen kannst? Ja. Viele Dinge funktionieren in der Welt besser als in der Gemeinde, weil wir verwirrt sind, weil wir durcheinander sind, weil wir keine Klarheit haben. So, ich sagte, die Macht muss geschützt werden, weil sie in Gefahr ist, missbraucht zu werden. Und die erste Ebene ist, die Ältesten geben Rechenschaft vor der Gemeinde. Die zweite Ebene ist, oder vielleicht ist das die erste, sie geben Rechenschaft voreinander im Team. Und sie erlauben nicht seelische Beziehungen, wo ich Bauchschmerzen habe über Dinge, die mein Bruder lebt, lehrt oder tut. Aber ich kann das ja nicht ansprechen, dann haben wir Knatsch in der Leiterschaft. Angst vor Konflikten, falschen Frieden aufrechterhalten, ist eine tödliche Seuche für die Gemeinde. Und das heißt, wir beweisen damit, dass wir nicht in der Liebe leben, sondern eine menschliche, falsche Liebe haben. Und ich sagte es gestern schon, eine Liebe, die Ungerechtigkeit und Sünde toleriert und weglächelt, ist nicht die Liebe Gottes. Es ist ein schreckliches Imitat aus der Hölle, was dazu dient, Chaos anzurichten. Ja, ich will mal kurz hier was einschieben. Wenn ich solche Dinge sage, dann bitte versuch nicht zwischen den Zeilen zu lesen und denk nicht, ich rede jetzt über euch. Ich rede über 30 Jahre Tingeln durch die Gemeinden und rede von Wort Gottes und von Erfahrung und so weiter. Ich will damit nicht sagen, ich rieche dieses oder jenes hier bei euch. Ich rieche gar nichts, ich kenne euch nicht, ich bin zum ersten Mal hier und es ist eigentlich meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch das Wort zu präsentieren. So denkt jetzt nicht, ja, da meint er uns mit. Aber wir prüfen uns alle am Wort und sagen, wo trifft was zu? Aber nicht so diese Verdächtigungen und was will er mir damit sagen? Was ich sagen will, steht nicht zwischen den Zeilen, sondern auf den Zeilen. Ganz einfach. Okay, da verstehen wir uns. Prima. Dann gibt es eine weitere Ebene, um die Macht, die gefährdet ist, zu schützen. Und das ist, was wir im Neuen Testament sehen, was jetzt der Heilige Geist beginnt zu betonen. Und in den nächsten Jahren, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, wird das etabliert werden. Und das ist der apostolische Dienst. Die Ältesten brauchen von draußen eine Aufsicht. Spätestens, wenn sie untereinander Konflikte haben. Sie können die nicht untereinander alleine lösen. Es braucht jemand von draußen mit Weisheit, mit Gottesfurcht, der reinkommt und dann Ordnung macht und sagt, was hier der Wille Gottes ist. 1. Timotheus 5,19, da ist die Situation, Menschen haben in der Gemeinde Klage gegen einen Ältesten. Sowas soll vorkommen. Schon mal gehört? Okay, was dann? In normalen Situationen, was passiert? Der Pastor ist der Angeklagte und in Personalunion Staatsanwalt, Richter und Henker. Und das kann ja nicht funktionieren. Er ist der Angeklagte und gleichzeitig spricht er ein Urteil. Das geht gar nicht. Deswegen haben wir Gewaltenteilung. Deswegen gibt es Staatsanwaltschaft. Deswegen gibt es Richter. Ja? Also, was sagt das Wort Gottes? Wenn da so ein Konflikt ist, dann sagen wir nicht, Friede, bleibt ruhig und kehren das unter den Teppich und sagen, wir wollen jetzt nichts mehr hören. Ich war in einer Gemeinde, stell dir mal vor. Da war die Frau des Pastors so dominant. Also ich bin sehr vorsichtig mit diesem Ausdruck, aber das war wirklich schon Isabel Spirit. Die hat die Leute eingeschüchtert, die Mitarbeiter haben gezittert vor ihr, vor ihren Wutausbrüchen und so weiter. Und dann stellt sich der Pastor vor die Gemeinde und ich sollte mit dabei sein in der Gemeindestunde. Wenn hier noch einmal jemand sagt, er hat Angst vor meiner Frau, der kriegt es mit mir zu tun. Also die Leute haben Angst, aber dürfen das jetzt nicht mehr äußern. Weil er nicht den Hintern in der Hose hat, seine Frau zu disziplinieren und sagen, pass auf, mit diesen Wutausbrüchen ist jetzt fertig. Ich gewöhne dir das ab. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf. Da kann ich nicht mitmachen. Da steige ich aus. Ich bin nicht mehr verantwortlich für das, was ihr hier macht. Sonst heißt es, der Enkel, der heißt gut, dass da Isabel die Gemeinde einschüchtert. Und das ist ja eine Gemeinde, die ja von ihm noch beaufsichtigt wird. Habe ich gesagt, ich steige aus. Entweder du packst das Ding an und ich helfe dir dabei und gebe dir wertvolle Tipps, wie du deine Frau zähmen kannst. Oder aber du hast keine Gelüste, das zu tun, dann bin ich draußen. Ja? Es ist die Autorität des Mannes, auf sich aufzupassen und dann auf seine Frau aufzupassen. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde durch Wutausbrüche eingeschüchtert wird. Das kann nicht sein. Und Mitarbeiter die Gemeinde verlassen, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten können. Das kann nicht sein. So, Klage gegen zwei oder drei Klagen gegen einen Ältesten. Und dann was? Dann muss Timotheus kommen im apostolischen Dienst, im Auftrag von Paulus, muss sich die Sache anschauen und in der Furcht Gottes, ohne parteiisch zu sein, ohne Gunst, muss er ein Urteil fällen. Und er kann das deswegen, weil er ohne Gunst ist, ohne Parteiung. Also stell dir vor, das betrifft jetzt ein Ältester, der ist wohlhabender Geschäftsmann und Timotheus jedes Mal, wenn er in der Gemeinde ist, darf bei ihm absteigen und genießt seine Villa mit Swimmingpool und mit allen Extras. Und jetzt ist er aber angeklagt und sagt, ja, wenn ich das beschließe, weil ich davon überzeugt bin, dass der schuldig ist, dann kriegen wir einen Konflikt, dann ist Schluss mit Villa und Swimmingpool und mit dem leckeren Essen. Da muss ich jetzt ganz weise sein. Und was er meint, und das ist ein beliebter Spruch, lass uns jetzt weise sein. Damit ist gemeint, wir machen Kompromisse. Und Paulus macht es so deutlich, Timotheus, das geht auf gar keinen Fall. Ohne parteiisch zu sein, ohne Gunst. Wenn der dein bester Freund ist und er ist schuldig, dann ist er schuldig und du sprichst ihn schuldig. Und der Vers endet so, die da sündigen, weise zu Recht vor allen. Das kann sein, die Kläger bringen eine falsche Klage vor, dann müssen sie zurechtgewiesen werden. Das ist nicht berechtigt, das sind nicht die Fakten, ihr erfindet hier Dinge, ihr macht hier Intrigen und Gerüchte und das hört jetzt auf. Oder aber der Älteste ist wirklich schuldig, dann wird er vor allen ermahnt. Der Älteste wird von Timotheus im Auftrag von Paulus vor der ganzen Gemeinde ermahnt. Ja, das ist aber unangenehm für den. Ja, das muss es auch sein. Genau das ist der Sinn der Übung. Der Text geht weiter, damit auch die übrigen sich fürchten. Furcht des Herrn, ihr Lieben, das ist ein wichtiger Grundsatz. Furcht des Herrn kommt auch auf die Gemeinde, wenn Sünde öffentlich gerichtet wird. Furcht des, denk an Ananias und Sapphira, das war ein ganz krasser Fall, wo Gott Sünde richtet, nicht wahr? Können wir uns gar nicht krasser vorstellen, ja? Also sowas Extremes, ja. Petrus spricht ein Wort und der Ananias, der fällt tot um. Und 3 Stunden später kommt die Frau, da kannst du mal sehen, wie lange die Versammlung ging. 3 Stunden später kommt die Frau, wahrscheinlich waren die Haare noch nicht richtig, ja. So, dann kommt sie 3 Stunden später. Und weißt du, statt zu sagen, Mensch, Ananias, müssen wir was, liebe Sapphira, wir müssen dir was ganz Schlimmes beichten, was Furchtbares ist passiert, setz dich hin. Dein lieber Mann, den haben wir beerdigt. Oh, das tut uns alles so leid. Was macht er? Da kommen die jungen Männer, die gerade deinen Mann beerdigt haben und die werden dich jetzt raustragen. Ja, das ist aber herzlos. Das ist aber krass. Stell dir das mal vor, live, das würde heute passieren. Das steht morgen in der Bild-Zeitung. Pastor bringt Gemeindemitglied um. Mit Worte. Und dann heißt es, große Furcht fiel über alle, die es hörten. Das ist nicht Angst. Da war nicht am nächsten Sonntag die Gemeinde leer. Und sie haben gesagt, du, in die Gemeinde gehe ich nicht mehr, da werden ja Mitglieder umgebracht. Ja? Das ist ja extrem. Ne? Nein, die war nicht leer am nächsten Versammlung, sondern jeder hat zu Hause gesagt, Schatz, ist alles klar zwischen uns? Gibt es noch irgendwas zu bereinigen, bevor wir in den Gottesdienst gehen? Du weißt, da ist jetzt Gott als Richter im Moment aktiv. Lass uns da ganz vorsichtig sein, unser Leben lieben. Ja? Ehrfurcht. Furcht des Herrn, nicht Angst. Ich kriege jetzt hier ein Zeichen, dass ich Kaffee trinken soll. Und ihr auch. Ist denn schon die Stunde rum?
Ja. Leider ja.
Echt? Okay, dann sei die Pause gewährt. Nachher geht's weiter dann. Okay.